Liebe Brüder, lieber Bruder Josef, vielen Dank für die Einleitung. Und ich glaube, wir haben ein prophetisches Wort gehört aus dem Buch Nehemia. Möge der Herr schenken, dass wir heute Abend sehen, wo Mauern noch eingerissen sind und wo wir sie ausbessern sollten. Ich und ihr auch. Ja, ich soll mich ein bisschen vorstellen. Das ist meine ehemalige Verlobte, mit der ich aber schon 40 Jahre das Leben teile. Und sie war schon einmal hier. Meistens kommt sie erst nach mir irgendwo hin, aber diesmal ist umgekehrt. War sie vorher da bei euren Ehefrauen, bei euren Schwestern. Und sie ist heute mit dem Zug in die Eifel gefahren und dort hat sie ein Wochenende mit Frauen aus einer Gemeinde in Neuwied. Ja, meine Silvia und wir haben zwei Kinder, das ist natürlich für manche wenig, aber für solche, die gar keine Kinder haben, ist das schon viel. Wir hätten auch noch einen Sohn gehabt, der kam leider tot zur Welt, der wäre noch ein Jahr älter als er, der Benjamin, seine Frau kommt aus Mazedonien, ehemaliges Jugoslawien, und unsere Tochter Amelie hat einen Russlanddeutschen geheiratet. Ich habe also einen russlanddeutschen Schwiegersohn. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. So, jetzt wisst ihr Bescheid, ja? Nein, ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Wir kennen ihn schon von Kindesbeinen an. Ja, und die beiden beschenken uns alle zwei Jahre mit einer Enkeltochter. Also in diesem Jahr müsste da eigentlich noch was kommen, aber nein, wie Gott das will, das sind unsere drei Enkelmädchen, alle vom Sohn und der Schwiegertochter. Ich komme aus Hessen, nicht aus Württemberg, und meine Frau aus Kärnten. Und ich habe aber hier gar nicht weit weg von Engelsbrand 4 Jahre meines Lebens verbracht im Nordschwarzwald. Ich kann also euren Dialekt, wenn ihr ihn schon angenommen habt, und ihr könnt auch Dialekt reden. Heute Abend soll es um den christlichen Vater gehen und deswegen sind wir Männer auch ganz unter uns. Ne? Die Frauen kommen morgen dann dazu. Morgen Nachmittag wollen wir über Kindererziehung grundsätzlich sprechen, biblische Prinzipien der Kindererziehung. Und heute Abend soll es mehr um den Vater gehen. Und ich bitte euch, dass wir das Neue Testament aufschlagen. Kolosserbrief, Kapitel 3. Kolosser 3, Abvers 18. Kolosser 3, da schreibt Paulus ähnliche Sätze wie auch im Epheserbrief, aber wir lesen jetzt heute Abend mal Kolosser 3, Abvers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das sind nur wenige Sätze. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, das Neue Testament sagt relativ wenig zum Thema Ehe, Familie, Kindererziehung. Den längsten Abschnitt finden wir in Epheser 5. Und zum Thema Familie ähnlich lang wie hier Kolosser 3 nicht viel. In dem Alten Testament haben wir die Patriarchengeschichten, wir haben das Buch der Sprüche mit vielen Anweisungen zum Thema Ehe, Familie, Kindererziehung. Aber im Neuen Testament wird vorausgesetzt, dass die Christen das Alte kannten und darauf aufbauend schreibt Paulus hier diese Worte. Und ihr seht, wir Väter werden ja direkt angesprochen und wir sollen vor allen Dingen darauf Acht haben, dass wir unsere Kinder nicht reizen, nicht provozieren zum Zorn und dass sie nicht mutlos werden, dass wir sie nicht drücken, dass wir sie nicht entmutigen und immer wieder solche Sätze sagen, du, das kannst du nicht und das wirst du nie lernen und was bist denn du für einer, ja, das bitte wollen wir unbedingt unterlassen. Der Volksmund sagt, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und da ist viel Wahrheit drin in diesen wenigen Worten. Es ist nicht leicht, ein Vater zu sein für seine Kinder. Das haben wir nicht alle in die Wiege gelegt bekommen. Wir hatten selbst Väter und die haben uns ein Modell gegeben, ein gutes, ein weniger gutes, ein schlechtes. Hoffentlich mussten wir nicht ohne Väter aufwachsen. Ja, unser Vater, hat jemand gesagt, der war zu uns Kindern streng, seine Enkel hat er verwöhnt und seine Urenkel hat er nur noch bewundert. Ihr seht, da geht es so ein bisschen bergab, ja, und das ist ja auch die Freude, wenn man Opa sein darf. Mit den Enkelkindern ist man viel weniger streng als mit den Kindern. Ja, ich sehe, wie mein Sohn richtig streng mit seinen Töchtern umgeht. Und wir Enkelkinder, Großeltern der Enkelkinder, wir haben das Vorrecht, sie ein bisschen zu verwöhnen. Und wenn wir das erleben sollten, dass wir Urenkel kriegen, ja, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Nun, ich muss aber mit einem negativen Gedanken beginnen. Der fehlende Vater. Es ist oft so, dass der Vater fehlt. Es gibt ihn schon, er ist da, aber er fehlt in der Familie. Er wird gesucht von seiner Frau, die gern Verbindung mit ihm aufnehmen möchte, wegen einer Verabredung zum nächsten Hochzeitstag. Und von 3 Kindern im Alter von 7, 9 und 13 Jahren, die allzu gern seine Bekanntschaft machen möchten. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da hätte die Mauer doch einen großen Riss bekommen, wenn der Vater auf so eklatante Weise in seiner Familie fehlt. Ich habe 2 Umfragen in die Hände bekommen, eine aus Deutschland, eine aus den USA, zum Thema Väter. An der Uni Erlangen, Mittelfranken, war das Ergebnis, nur jeder 4. Vater spielte in der Freizeit mit seinen Kindern. Die restlichen verschwanden hinter dem Computer und spielten Ballerspiele oder machten sonst irgendwas, aber sie waren nicht da. Grund, den sie angaben, Zeitmangel. Ja, wir haben alle gleich viel Zeit, ja. Ich würde sagen, falsche Prioritäten, nicht Zeitmangel. Falsche Prioritäten. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie viele befragt wurden. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder waren. Spielt keine Rolle. Uns soll es nur um diesen Eindruck gehen. Nur jeder 4. Vater spielt in der Freizeit mit seinen Kindern. Und das mögen Kinder sehr gerne. In den USA wurde an einer Mittelschule gefragt. Das Ergebnis war, die meisten Jungen sahen ihre Väter nur beim Abendessen. Manche sahen ihre Väter tagelang nicht, entweder waren sie auf Reisen oder sie kamen so spät nach Hause, dass der Junge bereits schlief. Liebe Brüder, ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen, wo ihr keins haben braucht. Unsere Kinder wissen sehr wohl, dass wir Väter die Familie ernähren müssen, dass wir Berufe haben, denen wir nachgehen. Vielleicht ist auch jemand selbstständig von euch und so weiter. Das wissen unsere Kinder. Aber was machen wir eben abends, in der Freizeit, am Wochenende, in den Ferien? Sind wir dann auch immer weg? Hören Sie die ganze Zeit nur, lass mich in Ruhe, geh zur Mama. Ich habe keine Zeit. Mach irgendwas. Hier, setz dich vor den Computer. Die durchschnittliche Zeit, die die Väter in einer ganzen Woche allein mit ihren Söhnen verbrachten, betrug 7,5 Minuten. Durchschnittszeit. Da waren welche noch weniger mit den Kindern zusammen und andere ein bisschen mehr. Und Brüder, jetzt möchte ich euch einen Satz sagen, den ihr hoffentlich heute Abend ganz tief in euer Herz nehmt. Im Beruf, im Verein und selbst in der Gemeinde bin ich ersetzbar, aber in Ehe und Familie nicht. Da kann mich kein anderer ersetzen. Hier könnte heute Abend jemand anders stehen, aber in meiner Ehe, Familie kann mich keiner ersetzen. Und da möchte ich euch gleich zu Beginn etwas erzählen, wie ich einmal falsch geprägt worden bin. Ich will keine Schuldzuweisung machen, ich will kein Blame-Shifting machen, wie die Amerikaner sagen, aber es kann für euch hoffentlich auch lehrreich sein. Nämlich, diesen wunderbaren Vers, den ich sehr liebe, den kann man auch falsch auslegen. Unser Herr Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Wunderbar, das möchte ich. Das ist mein Herzensanliegen. Ich möchte nach dem Reich Gottes trachten und alles andere wird uns zufallen, sagt unser Herr. Aber was meint er? Was wird uns zufallen? Der Zusammenhang in Matthäus 6 spricht von Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf. Dafür wird unser Herr sorgen. Aber die Zeit für Ehe und Familie, die wird uns nicht zufallen. Die muss man planen. Da muss man im Kalender Zeit reservieren. Als meine Kinder in einem Alter waren, in der Schulzeit noch, da stand in meinem Kalender Montagnachmittag Kinder. Da habe ich keine anderen Termine angenommen. Später, als sie dann selbst Hausaufgaben hatten und Schulveranstaltungen, haben wir das auf Sonntagabend verlegt. Sonntagabend, Familienabend, Zeit mit den Kindern. Das wird nicht zufallen, das muss man planen. Ich habe immer noch einen recht vollen Terminkalender. Das sage ich nicht, um das zu rühmen. Das ist eher eine Schwäche, weil ich zu gutmütig bin oder falsch plane, keine Ahnung. Aber trotzdem, mein Anliegen war, dass meine Ehe und Familie auf keinen Fall leidet durch meinen Dienst im Reich Gottes. Weil wir dürfen das nicht als Kontrast verstehen. Hier ist das Reich Gottes und hier ist Ehe und Familie. Ehe und Familie ist Reich Gottes. Das ist ein integraler Bestandteil des Reiches Gottes. Was machst du denn später im Reich Gottes, wenn dir deine Frau weggelaufen ist oder wenn deine Kinder Drogen nehmen? Dann ist dein Dienst im Reich Gottes disqualifiziert. Dann kannst du daheim bleiben. Und darum dürfen wir das nicht gegeneinander ausspielen. Unser Herr sagt, wer nicht seinem eigenen Haus vorstehen kann, der kann auch nicht in der Gemeinde dienen. Das ist unser Bewährungsfeld, das ist unsere kleine Gemeinde, unsere Familie. Da beginnt unser Dienst und das ist Reich Gottes. Nicht sagen, ja in der Gemeinde und wenn wir Hilfstransporte fahren nach Rumänien oder Sibirien, das ist Reich Gottes. Ja, das ist auch Reich Gottes, aber nicht ausspielen gegen Ehe und Familie. Es ist natürlich eine Spannung. Das kann man nicht immer genau treffen. Manchmal verbringt man vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit mit Ehe und Familie, manchmal ein bisschen zu viel. Aber das in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus wird er uns immer wieder zeigen, was dran ist. Auf keinen Fall darf die Mauer eingerissen sein, dass in Ehe und Familie die Mäuse auf dem Tisch tanzen und wir sind unterwegs und machen irgendwo Missionsdienste. Ja? Das geht nicht. Das will unser Herr nicht haben. Zu mir kam mal ein Mann und er hat mir einen großen Plan, Gott hätte ihm gezeigt, er soll Dings irgendetwas machen, will nicht in Einzelheiten gehen. Und ich wusste, dass seine Ehe am seidenen Faden hing. Dann habe ich gesagt, hör mal, ich glaube, Gott will von dir jetzt erst einmal, dass du deine Frau wieder zurückgewinnst. Und dann kannst du gerne auch noch deine Projekte verwirklichen. Bitte, liebe Brüder, wir legen diesen Vers falsch aus, wenn wir sagen, wir trachten nach dem Reich Gottes und um meine Frau und meine Kinder kümmert sich der Herr. Und das geht so nicht. Das will er so nicht. Wir wollen uns um unsere Ehefrauen und Kinder kümmern und sie am besten mit hineinnehmen in unseren Dienst für das Reich. Das wäre natürlich ganz ideal. Übrigens, wir haben unsere Kinder circa 1000 Wochen. Das klingt gar nicht so viel, ne? 1000 Wochen. Ich habe gehört von einem Ehepaar, die haben sich eine noch größere Glasbehälter haben die sich genommen und haben darin 1000 Murmeln, das sind jetzt keine 1000, ja, das sind vielleicht 30 oder 40, aber haben 1000 solche Glaskugeln reingetan und jede Woche eine raus. Und das sank und sank und sank, ja. Wir haben sie, 19 Jahre sind 1000 Tage, sind 1000 Kugeln. Wochen, nicht Tage, 1000 Wochen. Und das finde ich, wir haben das nicht gemacht, aber ich habe gesehen, wie schnell ungefähr 20 Jahre vorbei sind. Meine sind auch beide mit 19 aus dem Haus gegangen. Ja? So lange haben wir sie etwa zu Hause gehabt und dann waren sie weg, Zivildienst und Berufsausbildung und Heirat und so weiter. Also wir sehen, der erste Gedankengang war der fehlende Vater. Und liebe Brüder, wenn ihr Väter seid, ich hoffe, dass das von keinem von uns gesagt werden muss. Letztlich stehen und fallen wir unserem Herrn. Er sieht unser Leben, aber wir kennen uns ja auch. Und wenn dann Ehefrauen kommen und mir klagen, dass ihr Mann einfach seine Aufgaben in Ehe und Familie vernachlässigt, dann sehe ich, wie schnell das passieren kann mit dem fehlenden Vater. Wenn der Vater fehlt, hat es nämlich Auswirkungen, das ist ja ganz klar, alles hat Auswirkungen. Kinder, die wenig oder gar keine Aufmerksamkeit ihrer Väter erhalten, sind statistisch gesehen, liebe Brüder, ihr müsst das jetzt nicht alles schreiben, ihr könnt alle Präsentationen, die ich an diesem Wochenende verwende, von mir bekommen, ich habe die schon auf einem Stick und gebe dir dem Vitali hinten und dann, wer die haben will, kann die haben. Aber ihr könnt auch gerne schreiben. Wenn ich in einem Vortrag sitze, ich schreibe immer. Wer schreibt, der bleibt. Und der schläft auch nicht so leicht ein. Ja? Also schreibt ruhig, wenn ihr wollt. Aber hätte ich vorher sagen sollen. Ne? Wenigstens habe ich es jetzt gesagt. Also, solche Kinder, die wenig Aufmerksamkeit ihrer Väter erhalten, sind statistisch gesehen leistungsschwächer in der Schule, im moralischen Verhalten weniger ausgeprägt, mehr zu Regelübertretungen geneigt, aggressiver insgesamt, vor allem Jungs, und in ihrer psychosozialen Entwicklung oft beeinträchtigt. Man sagt, das werden später oft sozial ungefestigte Männer, die nicht richtig bindungsfähig sind. Verzeiht mir, wenn ich jetzt mal ein paar Worte gebrauche, die vielleicht auch in dieser Welt verwendet werden. Ja, ich bin kein Psychologe, ich habe mich mit Psychologie sehr intensiv befasst, aber das meiste kann man nicht gebrauchen. Und trotzdem, was hier aufgrund von seriöser, empirischer Statistik, kennt ihr diese Begriffe? Empirische Statistik heißt, da wird sauber befragt, da werden Umfragen unter 2000 Leuten gemacht und die werden ganz seriös und sauber ausgewertet und dann kommen solche Dinge dabei heraus. Das steht dann nicht in der Bibel, aber solche Ergebnisse wollen wir nicht einfach wegwischen. Die haben schon eine Aussagekraft. Und sie sind in der Gefahr der Verweiblichung. Ist es nicht so? Sie haben oft im Kindergarten Tanten, Erzieherinnen. Sie haben in der Schule, in der Grundschule fast nur Lehrerinnen. Und wenn dann auch in der Familie fast nur die Mutter da ist und der Vater fehlt, ja, das ist eine Form von Verweiblichung. Manche Jungs haben in den ersten 10 Jahren fast nur mit Frauen zu tun. Versteht es nicht falsch, ja. Ich war nicht dagegen, dass meine Kinder mit meiner Frau zu tun hatten. Aber sie brauchen auch den Vater. Sie brauchen auch die männliche Seite. Dann habt ihr sicher schon selbst in eurer Bibel entdeckt, dass der Erziehungsauftrag von Gott an die Väter gegeben wurde. Die Mütter, unsere Ehefrauen werden uns natürlich dabei nach Kräften unterstützen, das ist ja klar. Aber Gott hat den Auftrag den Vätern gegeben. Diesen Vers habe ich eben schon mal so anklingen lassen. Ihr Väter, spricht Paulus wieder direkt die Väter an, in Ephesus diesmal, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das klingt sehr streng hier in der Elberfelder Übersetzung, das weiß ich. Aber das soll nichts anderes heißen als, zeigt euren Kindern, wer und wie Gott ist. Das ist unsere Aufgabe als Väter. Das ist besonders unsere Aufgabe. Und hier, ihr seht im Kolosserbrief, fängt er ganz ähnlich an. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, fährt dann anders fort, damit sie nicht mutlos werden. Väter können ihre Kinder sehr wohl mutlos machen. Wenn Kinder mutlos sind und man befragt sie, 90% der Kinder werden sagen, es hat mit meinem Papa zu tun und nur 10% mit der Mama. Väter machen oft ihre Kinder mutlos. Ich habe hier mal so eine Gegenüberstellung gemacht. Das ist ein bisschen gewagt, weil ich weiß, dass es auch Nichtchristen gibt, bei denen Ehe und Familie einen ganz hohen Stellenwert hat. Das gibt es. Aber statistisch gesehen ist es bei Nichtchristen insgesamt eher so, der Beruf an erster Stelle, dann kommt das Hobby und dann kommt noch Ehe und Familie so hinten, ja, unter ferner Liefen. Und diese Prioritätenreihenfolge ist natürlich falsch. Bei uns Christen sollte Gott im Zentrum unseres Lebens sein, Ehe und Familie, Gemeinde und Beruf, das könnte auch nebeneinander stehen. Ich muss es jetzt hier untereinander bringen, ja, habe es in dieser Reihenfolge gebracht. Und Hobbys sollten auf jeden Fall hinten kommen und nicht hier über Ehe und Familie. Das, darauf bestehe ich, ja. Das würde ich unbedingt sagen. Du darfst ein Hobby haben. Der eine fährt gern Rad, der andere sammelt Briefmarken, der nächste Pilze. Ja, geht euren Hobbys nach, aber nicht auf Kosten von Ehe und Familie. Wir Väter haben den Erziehungsauftrag. Und wenn wir den nicht wahrnehmen und der Mutter die ganze Erziehungslast aufbürden, das ist wie wenn man von einem in die Kurve rasenden Zweierbob abspringt und vom Bremser verlangt, dass er steuert. Der Bremser kann nicht steuern, ja, beim Zweierbob, der kann nur bremsen, deswegen heißt er ja so. Und der Fahrer muss steuern und darum nicht der Ehefrau, der Beifahrerin die Aufgabe, die Hauptaufgabe des Steuerns überlassen, sondern das ist unsere Aufgabe. Dann wollen wir etwas sagen zur Vater-Kind-Beziehung. Und auch morgen, wenn wir dann direkt und konkret über Kindererziehung sprechen, auch so praktisch wie nur möglich, will ich morgen dann reden, dann werde ich sagen, idealerweise wäre es so, dass unser Erziehungshandeln von Wesen Gottes her geprägt ist. Gott ist nämlich der beste Erzieher. Er ist der Urvater und auch der beste Pädagoge. Er ist der Vater Jesu Christi. Er ist der Vater Israels und der Vater aller seiner Kinder. Und die ganze Bibel zeigt uns, wie Gott erziehend umgeht mit seinem Volk Israel im Alten Testament, mit dem Herrn Jesus und auch mit uns als seinen Kindern. Ihr glaubt das nicht, dass der Vater auch den Herrn Jesus erzogen hat oder mit ihm wie ein Vater umgegangen ist? Doch, doch. Schaut, der himmlische Vater führte den Sohn in die Welt ein, heißt es in Hebräer 1, Vers 6. Und das wurde mir sehr wichtig. In die Welt einführen ist die Aufgabe des Vaters. Und das heißt heute, in die Welt der Technik einführen, in die Welt des Berufs, in die Welt der Politik, Geschichte. Das hat meine Frau alles mir überlassen. Wisst ihr, wann ich das gemacht habe? Vor allen Dingen hier in, wie diese Welt funktioniert, wie die, was da abläuft in dieser Welt. Das habe ich meinen Kindern alles am Tisch erklärt. Während der Mahlzeiten. Wir haben die Mahlzeiten genutzt, um unsere Kinder zu belehren. Wir sind da nicht stumm gesessen und haben unsere Suppe gelöffelt. Wir haben die Zeit genutzt, da wurde diskutiert, da wurde über alle möglichen Themen gesprochen. Und das war meine Aufgabe, sie in die Welt einführen. Das habe ich gerne gemacht, ihnen erklären, wie Politik funktioniert. Das muss man den Kindern erklären, wie Medien funktionieren. All diese Dinge, das ist meine Aufgabe gewesen, hauptsächlich. Und der himmlische Vater hat auch seinen Sohn, den Herrn Jesus, immer wieder ermutigt. Und ich kann nicht alle Stellen bringen hier an der Stelle, aber zwei möchte ich gerne nehmen. In Matthäus 3,17 und in Matthäus 17,5 sehen wir, dass der Vater, der himmlische Vater, seinen Sohn besonders vor schweren Ereignissen, Situationen oder Veränderungen ermutigt hat. Wie hat er das gemacht? Da kam eine Stimme vom Himmel. In Matthäus 3,17 stellt er sich auf die Stufe der Sünder. Er lässt sich taufen mit der Taufe zur Vergebung der Sünden. Er, der Sündlose. Er stellt sich auf die Stufe der Sünder und schon ging der Himmel auf und die Stimme Gottes war zu hören. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Da hat Gott sein Wohlgefallen ausgedrückt. Und das Gleiche auf dem Berg der Verklärung in Matthäus 17,5, wieder kam die Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, ihn hört. Und ihr seht, der Vater hat seinen Sohn ermutigt. Und unsere Kinder brauchen viel Ermutigung. Ich habe festgestellt, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie den Schultyp wechseln, wenn sie ins Berufsleben einsteigen, und ich verrate euch was, sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt und zwischendurch tausende Male und sensible Kinder noch mehr Ermutigung. Sie brauchen tonnenweise Vitamin E für Ermutigung. Wirklich. Ganz viel Ermutigung. Und das sollen sie auch von uns bekommen. Nicht nur von ihren Müttern. Dann die Vater-Tochter-Beziehung. Ihr seht, das war eben Vater-Sohn. So wie Gott, der Vater, seinen Sohn, den Herrn Jesus, ermutigt hat. Die Beziehung, wenn ihr Töchter habt, kann ja auch sein, wir haben eine Familie in der Gemeinde, die haben 5 Söhne, keine einzige Tochter. Und eine andere Familie hat 7 Töchter und keinen einzigen Sohn. Es ist manchmal so ungleich verteilt, ja. Aber ihr seht, im Kindesalter vorbildliche Autorität. Sie schauen auf uns Väter, ganz besonders auch die Mädchen. Also wir haben eben einen Sohn, eine Tochter, ihr habt sie gesehen eben auf dem Bild. Und meine Tochter, das ist Bein von meinem Bein. Das ist, wir haben eine sehr enge Beziehung. Und meine Frau zu unserem Sohn, das geht oft so ein bisschen über Kreuz. Wir haben zu beiden eine gute und enge Beziehung. Aber trotzdem, meine Tochter hat mehr von mir, ja, von so wesensmäßig und ist mir verwandter als der Sohn. Der hat mehr von seiner Mutter. Vorbildliche Autorität, im Jugendalter freundschaftliche Autorität und im Erwachsenenalter beratende Autorität. Mein Sohn ist jetzt 36 und es freut mich als Vater, wenn er mich anruft und sagt, Vati, ich brauche einen Rat von dir. Das freut mich schon. Und das macht er immer wieder. Nicht jeden Tag, aber es kommt mindestens einmal im Monat vor, dass er sagt, Vati, ich möchte was mit dir besprechen. Ich hätte da gerne deinen Rat. Das freut mich als Vater sehr. Übrigens, hier hat man auch ein Bild gebraucht. Es ist so, wie wenn Kinder Autofahren lernen. Ja? Zuerst sitzen sie hinten auf der Rückbank, ja, und Papa und Mama sind vorne. Dann später kommt vielleicht der Sohn oder die Tochter auf dem Beifahrersitz. freundschaftliche Autorität. Und dann kann es sein, dass sie selbst fahren, begleitendes Fahren, und der Papa sitzt auf dem Beifahrersitz oder die Mama. Ja? Und wir lassen die Zügel immer ein bisschen weiter locker, sind aber da für sie, mischen uns nicht in ihre Ehen ein, wenn sie schon verheiratet sind. Ihr habt meine gesehen, die sind verheiratet. Ich habe meiner Frau gesagt, als sie, die haben innerhalb von, im Grunde von 3 Wochen haben sie beide geheiratet, dann habe ich zu meiner Silvia gesagt, Silvia, wir halten uns ganz gepflegt zurück aus den jungen Ehen. Wenn sie uns brauchen, wenn sie um Hilfe rufen, werden wir mit Blaulicht nach Göttingen fahren oder nach Marburg, wo sie damals gelebt haben. Aber wenn sie uns nicht rufen, halten wir uns schön zurück und mischen uns da nicht ein. Da haben manche Eltern schon großen Schaden angerichtet. Und die Vater-Tochter-Beziehung, die geht vielleicht auch überhaupt, bei Töchtern geht alles mehr in die Seele. Das sieht man zum Beispiel in 3. Mose, hier ist das Gesetz über die Wöchnerinnen. Wenn eine israelitische Frau einen Sohn geboren hatte, dann sollte sie 33 Tage mit ihm zu Hause sein. Ja? Nicht in die Öffentlichkeit gehen, erstmal ganz für ihren Sohn da sein. Und bei der Tochter 66 Tage. Das hat doch einen Sinn. Unser Schöpfer weiß doch, warum er diese Anordnung gegeben hat. Die Mädchen sind einfach in ihrem Wesen ein bisschen seelischer als wir Männer. Und damit hängt das zusammen. Es geht alles tiefer in die Seele. Und darum soll die Tochter eben länger zu Hause sein mit der Mama. Für kleine Mädchen wollen wir Väter Schutzburg sein. Sie müssen uns vertrauen können und auch, dass sie gerne zu uns kommen, auf dem Schoß sitzen und bei uns sich anschmiegen können. Das ist völlig in Ordnung. Da ist überhaupt keine sexuelle Konnotation dabei, ja, wie man sagt, also kein Anklang in der Richtung. Ganz rein, niemals dürfen wir Väter da irgendetwas bei unseren Töchtern tun. Niemals. Ich habe genug Mädchen vor mir gehabt und Frauen, die das erlebt haben. Dass schlimmer kann man eine Kinderseele nicht zerstören. Das geht gar nicht. Aber schaut, 2. Samuel 12, Vers 3. Ich wäre gespannt zu hören, wer von euch wüsste, was dort steht. Aber keine Sorge, ich will euch nicht examinieren. Ich werde euch nicht abfragen. Da hat David den schlimmsten Fehler seines Lebens gemacht. Er hatte die Beziehung mit der Bathseba. Dann sendet Gott Nathan, dem Prophet, der ihm das aufdecken soll. Der wusste, das ist heikel. Einer hatte schon den Kopf verloren, der Uriah, und David würde vor einem zweiten Mord nicht zurückschrecken. Da erzählt er ihm diese Geschichte von dem reichen Mann, der so viele Schafe hatte. Und dann kriegt er Besuch und bringt es nicht fertig, von seinen Schafen eins zu nehmen, sondern nimmt dem armen Mann, der nur ein Schaf hatte, das Schaf weg. Und der arme Mann war natürlich Uriah, der nur eine Frau hatte. David hatte damals schon mindestens 5 Frauen, die namentlich genannt werden. Mindestens 5, wahrscheinlich noch mehr. Und dann springt David auf, kriegt einen hochroten Kopf und sagt, der Mann, der das getan hat, der ist ein Mann des Todes. Und dann kommt das berühmte Ata Haish, du bist der Mann. Und warum erzähle ich jetzt an der Stelle die Geschichte? Weil es wird beschrieben, wie der arme Mann, sprich der Uriah, wie er mit dem Schaf lebte. Und da heißt es in 2. Samuel 12, es aß von seinem Becher, Teller, trank von seinem Becher und saß auf seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. 2. Samuel 12, 3. Wo ist der Platz der Töchter? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Wo ist der Platz der Söhne? Auf dem Schoß bei Papa und Mama. Auf dem Schoß heißt Körperkontakt. Man hat sie, man kann sie drücken, man kann sie herzen, man kann ihnen körperliche Nähe geben. Das ist nicht Psychologie. Papalapap, die schießen wir auf den Mond, die Psychologie. Da steht seit 3000 Jahren in der Bibel, dass Kinder das brauchen. Natürlich muss man mit Jungs auch rumtoben und rumbalgen und Fußball spielen und Baumhütte bauen und alles, klar. Aber mit Jungs und Mädchen, sie brauchen diesen Körperkontakt. Und sie müssen hören, dass wir sie lieb haben. Das sage ich gleich noch. Ich will nicht alles auf einmal sagen. Hier kommt nämlich noch ein Punkt. Für große Mädchen sollten wir Väter ein Vorbild sein in Ritterlichkeit und Reinheit. Und deswegen können wir auch unseren Töchtern sagen, in einem bestimmten Alter. Das musst du nicht einer Fünfjährigen sagen, ja, und auch nicht einer Neunjährigen. Aber wenn du eine Tochter hast, die 16 ist oder 18, dann kannst du ihr sagen, du bist hübsch, du bist weiblich. Ich habe meiner Tochter gesagt, ich freue mich schon, wenn du mir einmal deinen Ehemann vorstellst und der wird sich auch freuen über dich. Und solche Worte ihnen sagen. Die Mädchen haben heute einen schweren Kampf, die müssen sich dauernd mit den Hochglanzmodels vergleichen. Unsere Frauen auch. Und wer passt da? Die sind sowieso noch retuschiert, ja? Die sind gar nicht echt, die sind noch beschönt und dann müssen sie sich damit vergleichen. Ihr lieben Männer, das ist heute Abend nicht unser Hauptthema, aber seid nicht töricht. Ich habe genug Frauen vor mir gehabt, die gesagt haben, mein Mann hat alles kaputt gemacht. Mein Mann hat gesagt, du bist so dick und du bist so dies und so das. Er hat alles kaputt gemacht. Das darf man nicht sagen zu seiner Frau. Wenn meine Frau sagt, oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zugenommen, dann sage ich, Silvia, mach dir ja keinen Stress. Ich liebe jedes Gramm an dir. Das ist meine Antwort. Ja, bitte, ihr brockt euch da eine Suppe ein, die könnt ihr dann für den Rest eures Lebens auslöffeln. Wenn eure Frauen keine Freude mehr haben am Zusammensein mit euch, bitte brockt euch das nicht ein. So, Exkurs beendet, ja. Wir sind hier ganz unter uns, da kann ich sowas auch mal sagen. Die Vater-Kind-Beziehung. Frauen, die negative Erfahrungen mit ihren Vätern gemacht haben, so etwas soll es geben. Die können später oft Männern grundsätzlich nicht mehr vertrauen. Da ist etwas zerbrochen in ihnen. Sie können Männern nicht mehr vertrauen, dann vielleicht auch ihrem Ehemann nicht. Und sie fühlen sich oft sexuell ausgenutzt. Das habe ich ihnen nicht in den Mund gelegt. Das sagen Frauen, die so befragt werden. Ja? Und sie wechseln oft den Partner. Da können wir die Frage stellen, ich behaupte das nicht, aber wir fragen, ist das die Sehnsucht nach einem Vater, wenn sie immer wieder die Männer wechseln? Ist nur eine Frage. Wo wir hier gerade sind bei Frauen und Väter und so weiter. 1984 habe ich hier in Baden-Württemberg eine Frau kennengelernt, Gudrun Wenz, hat nichts mit Peter Wenz zu tun, ja, heißt nur Wenz, das gibt es oft im Raum Karlsruhe. Und dann stellte sie sich mir wie folgt vor und sagte, Bruder Block, ich habe einen irdischen Vater, einen geistlichen Vater und einen himmlischen Vater. Und der allein weiß, warum ich noch keinen Schwiegervater habe. So hat sie sich mir vorgestellt, ja. Ist doch mal originell. Na gut. Vaterschaft und Gottesbild. In Epheser 4 stehen diese Worte: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Gott ist der Urvater, sagte ich vorhin, und der beste Pädagoge. Er ist der Urvater und alle Vaterschaft in dieser Welt ist nach Gott benannt. Das heißt, unsere Vaterschaft sollte von Gott her geprägt sein. Ich möchte von ihm lernen. Er ist der beste Vater. Und dann möchte ich von ihm lernen. Und das ist eine große Chance für unsere Erziehung, dass wir in der Kraft des Geistes Gottes versuchen können, so wie Gott uns ein guter Vater ist, unseren Kindern ein guter Vater zu sein. Wir wollen vom Wesen Gottes herkommen. Das werde ich morgen genauer ausführen. Ich kann jetzt nicht alles sagen. Wir dürfen unseren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Da habt ihr nochmal diesen Satz. Und wie ist Gott? Die Bibel zeigt uns, dass er bedingungslos liebt, dass er nicht sagt, ich liebe dich, wenn du das und das gemacht hast. Ja? Er liebt bedingungslos, er ist treu, er ist großzügig, er ist gütig, barmherzig, geduldig, langmütig, er ist auch konsequent, er ist heilig, er ist gerecht. Wir könnten hier noch viele weitere Eigenschaften Gottes, Wesenseigenschaften zeigen. Es gibt nur drei Dinge, die über Gott direkt gesagt werden, was er ist. Er ist Geist, er ist Licht und er ist Liebe. Das ist das Wesen Gottes. Er ist Geist, nicht Materie. Er ist Licht, in ihm ist keine Finsternis und er ist Liebe. Er ist Liebe. Und alle anderen Aussagen, barmherzig, geduldig, langmütig, fließen aus diesen drei genannten Eigenschaften. Und so, wenn Gott so ist, dann möchte ich gerne auch meinen Kindern so begegnen, in großer Liebe, aber auch mit Konsequenz und auch mit Disziplin, mit Strenge. So wie Gott mit mir umgeht, möchte ich gerne mit meinen Kindern lernen, umzugehen. Unser Vater sein wird ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Sie werden ein Stück von uns zurückschließen auf den himmlischen Vater. Denn wenn ein Kind im Alter von 3, 4, 5, 6 Jahren, keine Ahnung wann, zum ersten Mal versteht, oh, Gott im Himmel, den ich gar nicht sehen kann, das ist ein Vater. Ja, welche Vorstellung hat das Kind von einem Vater? Es denkt, Gott ist so wie mein Papa. Mein Papa ist ja ein Vater. Sie schließen wirklich von uns, vom irdischen Vater, zurück auf den himmlischen. Und ich will das mal in kleinere Münzen umwechseln. Wenn Kinder mit einem autoritären Übervater aufwachsen müssen, habe ich bewusst so formuliert, autoritärer Übervater, der ständig schreit und schlägt und keine Nähe zulässt vor allen Dingen. Das Kind will auf seinen Schoß klettern und er sagt, geh weg, lass mich in Ruhe, geh zur Mama. Ja? Das ist das Fatale, wenn er keine Nähe zulässt. Dann denkt das Kind, Gott ist auch so. Natürlich unbewusst, völlig unbewusst. Und am besten, ich halte mal ein bisschen Abstand zu Gott. Wenn der auch so ist wie mein Papa, dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht plötzlich eine fange. Die Bayern sagen, in einen Batschenbaum laufen. Ja? Aber das kennt ihr hier nicht. Der wachsweiche Waschlappen, das ist genau das Gegenteil von dem autoritären Übervater. Der lässt alles durchgehen. Die Kinder können mit ihm das Michele treiben. Das ist aber jetzt Schwäbisch, das müsst ihr aber kennen. Das Michele treiben, ja. Das Kind denkt, ach, Gott ist auch so weich, so ein Schwächling, den brauche ich nicht. Da krempel ich meine Ärmel hoch, da nehme ich mein Leben selber in die Hand. So ein Gott brauche ich nicht, so einen Weichen. Oder, das ist ganz fatal, der launische Vater, der ist im einen Moment noch ganz lieb und zärtlich mit dem Kind und im nächsten Augenblick macht das Kind irgendwas falsch und die Gesichtszüge des Vaters, die erstarren vor Zorn, ja, und schon ist er geneigt, das Kind zu schlagen oder irgendwie zu maßregeln. Oder der fehlende Vater, das hatten wir eingangs, der kümmert sich nicht um sein Kind, die Kinder sind ihm lästig, er hat sie in die Welt gesetzt, aber jetzt sind sie ihm lästig. Und wenn Kinder diesen Eindruck kriegen, ach, wenn Gott auch so ist, wenn ich dem auch lästig bin, wenn ich dem auch Schnuppe bin, ja, wenn der sich gar nicht für mich interessiert, mich nicht liebt, das wäre ganz fatal. Ihr lieben Brüder, ich möchte euch sagen, ihr Väter, keines eurer Kinder darf einen Zweifel im Herzen haben, dass sein Papa und seine Mama es lieben. Das wäre das Allerschlimmste, wenn das Kind daran zweifeln muss, dass es geliebt ist. Wir haben in unserer Gemeinde eine Familie mit mehreren Kindern und eines der Kinder hat sich meiner Frau anvertraut und hat gesagt, dass es sich nicht geliebt fühlt von den Eltern. Und wir haben das nicht weitergegeben, aber wir haben jede Woche für das Kind gebetet. Wir beten jede Woche für alle Geschwister unserer Gemeinde und wir haben für dieses Kind besonders gebetet, dass sie doch die Liebe ihrer Eltern bald wieder erfahren kann. Sie hatte das im Alter von etwa 10 Jahren gesagt, dass sie sich nicht geliebt fühlt von Papa und Mama. Also ihr lieben Väter, das ist fatal, wirklich, das darf nicht sein, dass eines unserer Kinder daran einen Zweifel hat. Ich könnte jetzt eine Probe machen, ich könnte meine Tochter anrufen und die würde nicht wissen, dass hier 15 Männer sitzen und zuhören und ich würde ein bisschen mit ihr plaudern, dann würde ich sagen, tschüss Amelie und sie würde sagen, tschüss Vati, ich hab dich lieb, ich garantiere es euch. Es wird sie sagen, warum? Weil sie es auch oft, immer noch, sie ist 33, aber sie hört es noch oft von mir und meiner Frau. Wir sagen uns das. Wir hätten es noch viel mehr sagen sollen in den, all den Jahren, ja. Aber wir sagen es heute noch. Unser Sohn, der ist ein bisschen sparsamer mit solchen Worten, aber wenn der sagt, Vati, ich hab dich lieb, das ist richtig schön, ja. Das ist dann wirklich was Besonderes. Und ihr lieben Väter, noch eine Geschichte, dann kommen wir schon zum Schluss. Mein Papa war in vielen Dingen vorbildlich. Er war gläubig und er ist im Krieg 1913 geboren. Ja, vor dem Ersten Weltkrieg, musste dann in den Zweiten Weltkrieg als Soldat, hat viel erlebt. Ich mache alle Abstriche, die man nur machen kann. Aber in einem, da habe ich etwas vermisst bei ihm. Er hat mir und meinen 4 Geschwistern, soweit wir uns erinnern können, nie gesagt, dass er uns lieb hat. Hat er nicht. Wisst ihr warum? Seine Eltern hatten ihm das auch nicht gesagt. Und meine Großeltern waren auch schon gläubig auf beiden Seiten. Die haben das ihren Kindern auch nicht gesagt. Das macht man nicht, das war nicht üblich, ja. Am Ende werden die noch stolz oder was. Keine Ahnung, was sie da gedacht haben. Und versteht ihr, diese Linie, die kann man durchbrechen. Meine Frau kommt aus einem ungläubigen Elternhaus. Die hat es oft gehört von ihrem Papa, von meinem Schwiegervater, dass er sie lieb hat. Und ich habe einen gläubigen Papa und der hat es uns nicht gesagt. Bitte, ihr lieben Männer, ihr habt es vielleicht auch nicht gehört von euren irdischen Vätern, aber dann setzt diese unselige Linie nicht fort. Sagt das euren Kindern, aber nicht hier schreiben eine SMS, HDL oder so, ne? Hab dich lieb, das ist, diese Floskeln kann man auch mal einsetzen, wenn es nicht anders geht. Du musst das Kind nehmen, du musst es so nehmen und sagen, schau mir in die Augen. Weißt du, dass dein Papa und deine Mama, dass wir jeden Tag dafür danken, dass du in unsere Familie gekommen bist. Weißt du das? Dass wir dich sehr lieb haben. Und da könnt ihr sehen, wie auf einmal die Tränen laufen, ja, unter Umständen. Und wenn keine laufen, sollen sie es trotzdem hören. So, nicht im Vorbeigehen, ja, sondern ihr alleine mit dem Kind, sagt das den Kindern, den Jungs und den Mädchen. Und solange sie noch kleiner sind und ihr sie noch auf den Schoß nehmen könnt. Ich sage euch was, meine Kinder, die waren 15, die waren schon Teenager, habe ich die manchmal geschnappt und zack, saßen die auf meinem Schoß, ja. Und ja, das hätten natürlich ihre Freunde nicht sehen dürfen, ach du liebe Zeit, ja. Dann wären sie aber unten durch gewesen. Aber in unserer Familie, da gelten unsere Gesetze, da habe ich sie mir geschnappt und zack, ja. Und macht das, gebt ihnen viel diese körperliche Nähe und auch die Worte dazu. Nicht nur das eine und nicht nur das andere. So, Schlussgedankengang. Unser Familienleben soll von der Gnade geprägt sein. Es gibt ein Buch, das seht ihr hier, das liegt auch da hinten auf dem Tisch. Wenn Gnade das Familienleben prägt, Kontrolle, Zwang und Manipulation überwinden, heißt es da unten im Untertitel. Und ich möchte euch noch ein paar Sätze aus diesem Buch zeigen, die haben mich auch einmal angesprochen. Da sagt der Autor, laut geäußerte Bestätigung ist viel wichtiger als lautes Schimpfen. Laute Schimpfen, das kennen die Kinder, ja? Vor allem von den Vätern. Aber laut geäußerte Bestätigung, wenn euer Kind etwas gut macht, dann es laut dafür loben und bestätigen. Und wenn es mal getadelt werden muss, dann muss auch getadelt werden. Aber das muss man nicht so laut machen, ja? Aber laut bestätigen. Dann, es soll menschenorientiert sein, unsere Beziehung nicht verhaltensorientiert. Es gibt Familien, da werden die Kinder nur auf ein bestimmtes Verhalten getrimmt und das muss stimmen und dann sind alle zufrieden. Aber wie es dem Kind geht, die Beziehung zu dem Kind, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, es passt genau in das Schema. Laut ausgesprochene Regeln und Erwartungen im Gegensatz zu unausgesprochenen Regeln. Ihr werdet morgen hören, ich werde euch genau zeigen, welche Rolle Regeln in der Erziehung spielen. Und wir kommen nicht ohne Regeln aus. Das geht nicht anders. Es muss Regeln geben. Das Kind muss wissen, wann es nach Hause kommen muss, am Wochenende oder generell. Das sind Regeln. Und es muss auch wissen, was passiert, wenn es diese Regel übertritt. Da müsst ihr keinen Riesenkatalog machen mit 300 Regeln. Das passt auf ein Blatt, die Regeln. Und damit kann man Familienleben gestalten. Die Kommunikation ist klar und aufrichtig, nicht verschlüsselt, nicht kodiert. Beispiel, da sitzt die Mutter am Tisch mit den Kindern und dann sagt sie, wenn ich gehorsame Kinder hätte, dann würde ich jetzt eins aufstehen und den Müll nach draußen tragen. Das ist kodiertes Reden. Anstatt zu sagen, Lukas, bitte, der Mülleimer muss geleert werden. Bitte übernimm du das und bring ihn raus. Das ist direkt, klar und aufrichtig. Nicht, wenn ich gehorsame Kinder hätte, dann würden die jetzt dies und das machen. Ja? Bitte nicht so reden. Verantwortung und Rechenschaftspflicht im Gegensatz zu Fehler und Beschämung. Das heißt, wir übertragen den Kindern Verantwortung, ihrem Alter gemäß, ihrer Reife gemäß und dafür sind sie dann auch rechenschaftspflichtig. Die Kinder möchten gerne Haustiere, dann müssen sie die Haustiere auch versorgen. Dann kann nicht sein, dass die Hasen plötzlich 3 Tage nicht zu fressen gekriegt haben und quieken, wie ein Schwein, das abgestochen wird, ja. Im Gegensatz zu Fehler und Beschämung. Gefühle sind wertvoll und nützlich im Gegensatz zu schwach ausgeprägten Empfindungsfähigkeiten. Leg Wert darauf, dass das Kind seine Gefühle äußern darf. Freudige Gefühle, aber auch wenn es traurig ist und wenn es weint, nicht sagen, ein Junge weint nicht oder ein Mädchen weint nicht. Sie dürfen auch ihre Gefühle zeigen. Und es ist wichtig, dass das Äußere mit dem Inneren übereinstimmt, im Gegensatz zu leeren Menschen, die lernen, sich wie Erfüllte zu geben. Das ist nochmal ein bisschen kompliziert, aber das schaffen wir. Sie sollen innen das haben, nicht nur äußerlich die Form erfüllen und lernen, sich so zu geben, dass die Eltern zufrieden sind und die Verwandten alle sind zufrieden, aber innen drin ist nichts, ja, ist leer und hohl. Dass sie nicht lernen, sich wie Erfüllte zu geben, dass sie einfach nur alles andressiert bekommen, aber innen ist gar nichts da. Das sind einige Aussagen aus diesem Buch, das ich euch gleich nochmal zeige zum Schluss des Vortrags. Noch ein paar Fragen zum Nachdenken, 3 Stück, die dürft ihr noch mit nach Hause nehmen. Wir wollen uns heute Abend fragen, kenne ich meine Kinder wirklich? Wenn Gott euch Kinder anvertraut hat, kennt ihr sie? Denke ich an jedes nach Namen und Alter? Mache ich mir Gedanken, in welchem Alter das Kind jetzt ist, was in dem Kind vorgeht? Wir haben heute gute Literatur, christliche Literatur, wo wir nicht irgendwas um die Ohren geschmiert kriegen, sondern wo wirklich hilfreiche Dinge drinstehen, dass wir wissen, was Kinder jetzt gerade bewegt, dass wir viel mit ihnen reden, welchen individuellen Charakter haben sie. Wir haben nur die beiden, aber die sind so verschieden, ja, in ihrem Charakter. Und man lernt sie doch als Eltern kennen. Man weiß doch, das Kind ist mehr introvertiert, das redet wenig und das andere, das sprudelt, das trägt alles über die Zunge nach draußen. Sie sind verschieden. Welche Gaben haben sie? Und das darf ich morgen auch noch genauer ausführen. Wir wollen die Kinder nicht abschreiben, wenn sie vielleicht in der Schule nicht die Einserkandidaten sind oder auch wenn sie das Gymnasium nicht besuchen können. Na und? Dafür haben sie andere Gaben. Das ist wichtig. Wie unterscheiden sie sich voneinander? Welche Wachstumsschmerzen erfahren sie zurzeit? Sind sie vielleicht in der Pubertät, wo sich alles verändert, wo wir können uns doch auch noch daran erinnern, wie das war. Das ist eine schwere Zeit für Kinder, dieser Umbruch vom Kind zum Erwachsenen. Kenne ich meine Kinder wirklich, auch als Vater? Wie sehen mich die Kinder, umgekehrt gefragt? Bin ich der Mann, der abends seufzend nach Hause kommt und dann nur die Rute schwingt, ja? Das machen manche Frauen auch falsch. Die schreiben alle Fehler ihrer Kinder auf, alle Vergehen. Und abends muss der Papa dann die Rute schwingen und das abarbeiten. Ja? Und dann ist der Papa immer nur der Buhmann, der hier körperliche Bestrafung weitergibt. Da müssen wir morgen noch drüber reden, wie weit das weise ist, das zu machen oder nicht zu machen. Was wissen die Kinder von mir als Mensch? Wissen meine Kinder, was ich gerade für Kämpfe habe, wofür sie vielleicht beten könnten oder dass sie wissen, was gerade bei mir anliegt, an Lasten? Und die dritte Frage, warum denken meine Kinder so von mir? Gehören jetzt nicht oder störe mich nicht, wenn ich lese, zu meinem Wortschatz? Oder wenn ich am Laptop sitze, müsste man vielleicht besser sagen, ja, verbringe ich mehr Zeit mit Disziplinierung als mit Gespräch und Spiel? Erfahren Sie, dass ich Sie wirklich liebe? Das wirklich muss ich da noch ergänzen, ja. Erfahren Sie das? Denkt dran, ich habe das eben gesagt, keines unserer Kinder darf da einen Zweifel haben, dass sie wirklich geliebt sind, auch von uns Vätern. Bei der Mama zweifeln sie das seltener an als beim Vater, weil wir Väter eben auch manchmal strenger sein müssen und auch nicht so die Nähe rüberbringen können. Trotzdem, jeder Vater hat die Möglichkeit, dem Kind rüberzubringen, dass er es liebt. Das kannst du kommunizieren und auch zeigen. Ja, ich bin mit dem Vortrag durch. Ich werde gleich noch beten. Da hinten liegen ein paar Bücher. Ich weiß, ihr habt alle Bücher schon zu Hause und vielleicht habt ihr auch welche, die ihr noch gar nicht gelesen habt. Ihr könnt auch erstmal die lesen. Ich nehme alles wieder mit am Sonntag, was ihr nicht braucht. Ja, da braucht ihr keine Sorge haben. Ich bin bei meinem nächsten Einsatz oben in Norddeutschland bei einer großen Konferenz mit Roshi Libi, darf ich den Büchertisch machen, die Bücher werden alle weg sein. Ja? Macht euch keine Sorgen, wenn ihr sie nicht kauft, werden sie andere kaufen. Das Herz der Väter, Klaus Günschel, den könnt ihr gerne mal einladen, den haben wir mehrmals als Redner gehabt, ist ein Mann, den der Herr sehr gebraucht. Er hat 7 Kinder großgezogen, oder habe ich jetzt übertrieben, 6 auf jeden Fall, wenn nicht 7, hat er großgezogen, inzwischen eine Herde Enkelkinder, einen Verlag aufgebaut, den Daniel Verlag, aber dieses Buch hat er gar nicht Daniel in seinem eigenen Verlag gedruckt, sondern hat es CLV gegeben. Ich habe das gelesen anhand der Psalmen und Sprüche, entfaltet er hier das Thema, also ganz großartig, ganz praktisch, nicht zu dick, ja, möchte ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Und das ist das Buch, aus dem ich eben zitiert habe. Noch einmal, wenn Gnade das Familienleben prägt. Meine Frau und ich, wir haben das gelesen und haben beide den gleichen Eindruck gehabt. Wir haben gesagt, hätten wir das doch 20 Jahre früher in die Hand gekriegt. Aber ja, so war es eben nicht. Und Morgen, wenn wir uns mehr mit der Erziehung, mit der praktischen, konkreten Erziehung beschäftigen, mit Werten erziehen und prägen, von Bärbel und Jürgen Fischer, mal ein deutsches Ehepaar, die haben hier 88 Themen behandelt in dem Buch, die in der Kindererziehung eine Rolle spielen können, wie Neid und Geschwisterstreit und all die Dinge. Ach so, das gibt es ja bei euch gar nicht. Aber bei manchen Familien gibt es das. Und eben haben wir gehört, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Mein Freund Thomas Lange hat dieses Buch geschrieben, Zorn, das Laster der Tugendhaften, vom heilsamen Umgang mit negativen Emotionen. Habe ich längst gelesen, sonst hätten wir es nicht veröffentlicht, ja. Wenn man merkt, oh ja, an der, da ist auch noch eine Baustelle bei mir, da sind die Mauern manchmal ganz flach und niedergerissen. Zorn kann großen Schaden anrichten und da wollen wir den Herrn an uns arbeiten lassen. So, das sind die Bücher, die liegen da, das ist eine Kasse des Vertrauens. Ich will damit nichts zu tun haben. Da könnt ihr euch selbst bedienen, selbst helfen. Wenn ihr Fragen habt zu einem der Bücher, könnt ihr euch natürlich an mich wenden. Ja, das ist ja klar. Ich habe auch nachher dann noch Zeit, wenn zu meinem Vortrag eine Frage ist, aber wir sollten zuerst beten. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich heute Abend so anreden dürfen, weil du unser Vater bist, weil du ja den Weg frei gemacht hast, durch den Vorhang durch, dass wir Zugang haben bis zu deinem Vaterherzen. Und wir wollen dir danken, dass wir von dir lernen dürfen, weil du der beste Vater bist. Und wenn wir heute Abend dieses Thema miteinander durchgedacht haben, Herr, wir wissen, dass wir zu kurz kommen haben, Defizit, Mangel, auch konkretes Versagen. Da wollen wir uns beugen vor dir und dich bitten, lass es nicht zum Schaden werden für unsere Kinder. Du bist so groß, deine Gnade ist so groß. Du kannst das alles ja zum Guten wenden. Und wir wollen beten, dass unsere Kinder, die du uns anvertraut hast, keinen Zweifel daran haben, dass wir sie lieben, aber noch mehr, dass du sie liebst. Dass du den Herrn Jesus für sie gegeben hast und dass sie dich alle finden, Herr. Und bitte hilf uns, dass wir vielleicht auch andere Schwerpunkte setzen, wo nötig, dass wir umdenken und auch anders handeln, wo wir falsche Wege erkannt haben. Gib uns die Kraft. Hilf, dass wir mit unseren Ehefrauen zusammen ein Segen sein dürfen für Kinder und Enkelkinder. Und wo Mauern eingerissen sind, Herr, da hilf, dass wir sie in deiner Kraft neu aufrichten dürfen. So bitten wir dich von Herzen, im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz.